Es ist Montag, der 27. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich musste mir einen Experten hier in mein kleines, nennen wir es mal Studio holen. Er ist Journalist, er ist Bestsellerautor. Er hat mit seiner Frau Suse Schumacher zusammen den Wir Mutmach Podcast. Und er hat seine Doktorarbeit A. noch und B. über die Frau geschrieben, die jetzt womöglich bald wirklich nicht mehr Kanzlerin sein wird. Kaum zu fassen. Guten Morgen, Haie Schumacher.
Ja, das tut mir persönlich ein bisschen leid. Ich war bei Markus Lanz immer der Merkel-Erklärer. Was soll ich machen? Also ist auch ein persönliches Schicksal, diese Wahl.
Ja, das war. Übrigens, so viel sei noch als Information geliefert, bevor wir gleich in die harten Fakten gehen. Wobei, es ist eigentlich das Thema des Tages. Freddie Quinn wird heute 90 Jahre alt. Hajo, du bist mit ihm zur Grundschule gegangen. Wie war der denn?
Ich war sein
so
Lehrer.
Früher?
Ach du, Freddy war ein super Typ und er war vor allen Dingen auch einer, der nach vorne geblickt hat. Ne? Junge, ja. Komm bald wieder. Das klingt ja wie maßgeschneidert für Armin Laschet. Ne? Der muss jetzt nämlich erstmal zurücktreten und dann darf er vielleicht mal wiederkommen. Und das wusste Freddy damals schon.
Ich sehe, du bist heiß, also kommen wir direkt hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Also das Titelblatt auf jeden Fall kommt wieder einmal von der Taz. Wir sehen einen blauen Strampler und darüber steht einfach nur, es ist ein Junge. Ansonsten zitiere ich gerne die Süddeutsche, die schreibt, SPD knapp vorne, Union verliert deutlich, Grüne drittstärkste Kraft. In der aktuellen Hochrechnung sind die Sozialdemokraten stärkste Partei, knapp dahinter landet die Union, die Grünen kommen auf Platz 3. Ja, Stand jetzt, wo wir reden, zeichnet sich's ab, die SPD landet bei 26, die CDU gerade bei 24% und die Grünen liegen jetzt, wo wir gerade reden, ungefähr bei, so 14% ungefähr. Ne? So tendiert noch so ein bisschen. Also es ist ja noch nicht wirklich alles ausgezählt. Ich glaube, in Berlin stehen sie immer gerade noch. Ne? Kann das sein, dass sie in Berlin immer noch Schlange stehen?
Ja, super Geschichte. Da wurden Wahlzettel vertauscht, aber nicht nur jetzt in den Wahllokalen, auch vorher schon bei den Briefwahlen. Also es ist nicht mal ausgeschlossen, dass da geklagt wird, es Nachwahlen gibt. Schlange stehen in Berlin, da denken die Leute ja immer, geil, neuer Döner hat aufgemacht oder Berghain hat wieder offen und ich bin mir nicht sicher, dass alle in der Schlange standen, auch tatsächlich wussten, dass es für ein Wahllokal war, aber es soll dann so gegen Mitternacht dann auch aufgehört haben.
Ja.
Dit ist Berlin.
Ja, aber da kriegt man ja, also wenn man das gerade sieht, was da in Berlin los ist, also das ist ja einigermaßen absurd, weil die stehen ja wirklich teilweise 2-3 Stunden da und stehen Schlange für R2G. R2G, also Rot-Rot-Grün, hat in Berlin ja wirklich eine sehr hohe Zustimmungsrate jetzt auch bei den Wahlen in Berlin fürs Abgeordnetenhaus gehabt.
Überraschend, ne?
Eigentlich ein bisschen irre, oder?
Ja, weil man hatte so eine Weile so eine Stimmung in der Stadt gemeint wahrzunehmen, aber das ist dann wieder so ein Blasending, ne? Dass R2G hier so richtig gefailt hat. Und was mich ja wirklich fasziniert, ist, dass Bettina Jarasch, eine Frau, die deutlich über 60% der Berliner gar nicht kennen, dass die so gut abgeschnitten hat. Das heißt ja, es reicht, wenn ich 30% kennen, wenn die ich alle wählen, dann ist ja in Ordnung.
Ja, absolut. Also das ist dann, glaube ich, auch unser beider Gewinnerin des Tages. Das nehmen wir jetzt schon mal.
Okay, dann kommen wir da gleich zum Beispiel drauf. Der hat doch tatsächlich gegen den Rechtsaußen Maaßen in Thüringen und zwar offenbar deutlich gewonnen.
Ja.
Riesengewinner. Ich finde Manuela Schwesig in einem ostdeutschen Bundesland so super klar zu gewinnen, zeigt auch, wie man das Ministerpräsident-Innenamt ganz anders interpretieren kann als Markus Söder.
Ja.
Aber mein wahrer Gewinner dieses Tages ist tatsächlich Deutschland. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber mal ehrlich, die Ränder sind schwächer geworden, die AfD hat verloren. Du kannst eine Regierung bilden, ohne irgendwelche Verstörten dabei zu haben. Diese ganzen Impfgegner und Querdenker und so weiter haben auch keine Rolle gespielt. Also die Wahlbeteiligung war deutlich höher. Die drei Koalitionsoptionen sind alle so wie, naja, da kommt irgendwas halbwegs Zivilisiertes bei raus. Also das war schon auch ein Festtag der Demokratie.
Ja, kann man sicherlich so sagen. Ja, auf jeden Fall. Zumal, das muss man ja auch konstatieren, alle drei BewerberInnen ums Kanzleramt sind ja unterm Strich absolut repräsentabel. Also da hätte man ja jetzt bei keiner Regierungsbildung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müssen und sagen, dieses Land geht vor die Hunde, auch wenn speziell natürlich die Union uns das gerne glauben gemacht hätte. Aber um jetzt mal wieder zurück zum Bund zu kommen, dieser Armin Laschet hat ja, Stand jetzt, einen Führungsanspruch
erhoben.
Genau, worauf begründet? Fragezeichen.
Sehr gute Frage. Ich fand das sehr bezeichnend. Der ist ja als erster vor die Kameras, ne? Also er konnte es ja gar nicht abwarten und er hat alle seine Offiziere mitgebracht,
ja,
um auch zu zeigen, so, boah, die stehen hinter mir. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie alle hinter ihm stehen. Ich meine, einer, der das historisch schlechteste Ergebnis der Union eingefahren hat. Irgendwas zwischen 8% und 9% minus. Ich meine, daraus einen Wählerauftrag abzuleiten, das ist nicht nur kühn, das ist mehr als das. Und ich meine, Vergleiche mit Donald Trump sind immer falsch, aber trotzdem, man kann auch mal eine Wahlniederlage akzeptieren. Bei Willy Brandt hieß es noch, ich übernehme die Verantwortung und trete zurück. Mhm. Ja, und ganz ehrlich, jetzt, das ist so ein Machtklammeraffe, ja. Und ich fände es kein gutes Signal, wenn der sich mit dieser Zähigkeit, mit dieser Teflonhaftigkeit, die er schon ein paar Mal an den Tag gelegt hat, wenn der sich da jetzt so ins Kanzleramt schlawinert. Wir haben drei Parteien und jetzt mal völlig egal, was wir von denen halten, aber es gibt drei Parteien aus dem demokratischen Spektrum, die haben alle einen Plus, bei der FDP ein bisschen kleiner, bei Grünen und SPD deutlich größer. Das ist für mich ein Wählerauftrag und jetzt zu sagen, ja, irgendwie schlawinere ich mir das jetzt noch zurecht und das ist ja nicht mal ausgeschlossen. Ne? Der Laschet saß vor 25 Jahren, da gingst du noch zur Grundschule, ja, saß der Laschet ja mit jungen Grünen Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten in Bonn in so einer Kellerkneipe, Sassella hieß die,
ja.
Pizza Connection, daher kennt er zum Beispiel Cem Özdemir, die sind gut befreundet. Mit Lindner hat er eine Koalition in Düsseldorf, also der ist schon in beide Richtungen gut aufgestellt, was jetzt mal so die anstehenden Verhandlungen angeht. Aber einen Wählerauftrag sehe ich nun echt nicht.
Ja, die SPD hat natürlich ganz eindeutig gewonnen. Klar, andererseits, wenn Lars Klingbeil sagt, das Votum der Wähler ist eindeutig, ist das natürlich auch Quatsch. Es gibt überhaupt gar kein eindeutiges Votum der Wählerinnen und Wähler, was ich erkenne, was ja auch ein bisschen das Problem ist, weil es einfach keine Partei gibt, die in irgendeiner Art und Weise mehrheitlich überzeugt hätte. Also niemand kann jetzt wirklich klar sagen, wir haben diesen Führungsanspruch und wir haben die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns, weil es eben keine Partei mehr gibt, die zumindest, sagen wir mal, wenigstens 40% oder gar 45% holt, wie das früher noch der Fall war. Also eine stabile Regierung zu bilden, war auch schon mal einfacher.
Ja, und deswegen, das war ja das Faszinierende, ne? Also noch da in der letzten großen Runde, wann war das, am Donnerstag oder Freitag haben sie sich noch alle in den Schädel eingeschlagen.
Ja, die
und
Schlussrunde, genau.
Ab
ja, ja.
18:01 waren sie alle die dicksten Kumpels, ne? Und Annalena zwinker, zwinker zum Christian und der Olaf mit allen und Armin guckte so ein bisschen so von links nach rechts, wer denn mit ihm reden will, aber auf einmal waren sie alle gesprächsbereit und ich finde das sehr vernünftig, dass FDP und Grüne sich jetzt erstmal unterhalten. Das hat Habeck, glaube ich, in Schleswig-Holstein damals auch gemacht, weil das ist ja die interessante Konstellation. Ich glaube, das sind die beiden Pole, die man irgendwie zusammenkriegen muss. So diese Grundfrage Schuldenbremse oder Investitionsprogramm auf Pump, was ja beides was für sich hat.
Ja.
Und wenn die beiden sich einig sind, dann können sie vielleicht mal gucken, was beim Olaf und was beim Armin zu holen ist. Wobei, womöglich geht ja auch noch eine große Koalition.
Bitte.
Hatten wir auch schon mal, ne, so als Notlösung.
Um es mit den Worten von Ulf Poschardt zu sagen, bitte, bitte nicht.
Naja gut, aber jeder kann so die Knarre auf den anderen halten. Ne?
Ja, ja.
Die Grünen können sagen, so, wenn das nicht funktioniert, gehe ich zum Olaf. Also so, da ist so ein Ringelrein Erpressungspotenzial und Ich würde mich so freuen, wenn die sagen würden, ey komm, in 30 Tagen haben wir diesen Keks gegessen.
Ja.
Weil wenn die jetzt erstmal wieder bis zum Jahresende verhandeln und dann hält die Merkel noch die Neujahrsansprache. Mhm. Ich meine, hey, langsam kann man auch mal wieder mit dem Regieren anfangen, oder?
Ja, total, total. Ich meine, man kann den Christdemokraten schon mal ein Kompliment machen. Mit Armin Laschet haben sie zumindest den Weichen gestellt für die Zukunft. Ist das nicht alles? Es ist ja wirklich alles so albern, auch zu sagen, Armin Laschet, wir brauchen jetzt eine Zukunftskoalition.
Ja.
Da muss man ja schon ein bisschen lachen. Das ist schon, und jetzt mal, was die Grünen angeht, ja, jetzt ja. So 14-15%. Sie haben Bronze und bei Olympia sind Bronzeteilnehmer ja eigentlich immer die glücklichsten, also neben den Goldmedaillengewinnern, mhm. weil Silber ist ja richtig scheiße, ne?
Ja.
Hat nicht ganz nach oben gereicht, aber so richtig happy kann man ja auch nicht sein. Also so wie sie gestartet sind, ich weiß auch, wir beide haben uns auch unterhalten, als Annalena Baerbock zur Spitzenkandidatin gekürt wurde. Das, was jetzt dabei rausgekommen ist, ist ja doch vergleichsweise mager. Und die Frage, das wurde ja gestern auch geklärt, die Deutschen interessieren sich ja für, sagen wir mal zu, rund 65% ist ein dringliches Thema, die Angst vor dem Wohlstandsverlust durch den Klimawandel.
Mhm.
Und dann aber nur rund 15% als Ergebnis, das passt ja eigentlich nicht wirklich zusammen, oder?
Ich würde nicht ganz ausschließen, dass es da auch die ein oder andere Leihstimme gab, die dann von dem einen ins andere Lager gewechselt ist.
Ja.
Weil dieser Wahlkampf hatte ja in den letzten Wochen schon diese Zuspitzung Scholz gegen Laschet.
Ja.
So, und ich habe da mit meiner Frau, und Frauen sind ja ganz häufig Grünwählerin, oder ist das ein Stereotyp? Und wir haben da lange drüber geredet.
Kann das bei mir zu Hause nicht zwingend ausmachen. Ich will das mal offen halten, aber es ist jetzt nicht so, als würde Niki Hassanier jetzt hier die ganze Zeit mit Sonnenblumen durch die Gegend rennen.
Das ist eine FDP-Wählerin, ne? Ich glaube, die ist auch so ein bisschen so innovationskoalitionsmäßig drauf.
Ja,
finde ich auch schön.
Weiß ich nicht.
Aber diese Frage, wenn du grün wählst, dann fehlt am Ende dem Scholz die eine Stimme gegen Laschet.
Ja.
Ne? Das
ja, klar.
Eine ist so die Herzenswahl, das andere ist so die Kopf- und Vernunft. Und ich glaube, viele Leute haben sich überlegt, was ist das kleinere Übel? Also Jamaika, mhm. Nur weil ich grün gewählt habe, oder dann vielleicht doch irgendwie sowas wie eine rote Ampel, weil wenn du Scholz wählst, kriegst du die Grünen auf jeden Fall mit dabei, sozusagen.
Ja,
also insofern ist das nicht, ich finde es total unfair, Annalena Baerbock an diesen 30%, die mal irgendwann waren, zu messen. Diese Frau hat wirklich, wie ich finde, einen respektablen Wahlkampf hingelegt. Die hat am Anfang etwas unerwartet richtig auf die Jacke gekriegt und die ist wiedergekommen.
Ja.
Ich fand die in den Triels stark. Ich fand sie auch jetzt in ihrer Offenheit, wo sie sagte, okay, wir hatten mit mehr gerechnet, das war es jetzt nicht so richtig, aber nächstes Mal. Ne? Also die
fand
Haltung
ich auch sehr
dahinter,
gut, ja.
Ich hätte das ganz ehrlich von der Frau nicht erwartet, dass die da oben in der Champions League sich so zäh hält und mit diesen beiden Alphas da aber wirklich auf Augenhöhe lang geht. Also die kann man auch zu den Gewinnerinnen dieser Wahl zählen, Prozente hin oder her.
Ja, sehe ich auch so. Und für alle Freunde des Klimaschutzes, die Revolution ist wirklich nur um 4 Jahre verschoben. Es kann allerdings sein, dass man mit dem Außenborder zum Wahllokal muss. Aber ja, klar, total. Und das bringt uns hierzu.
Verlierer des Tages.
Darf ich anfangen?
Unbedingt.
Darf ich anfangen? Für mich ganz eindeutig und unbestreitbar Markus Söder.
Ja.
Markus Söder ist für mich ganz klar der Verlierer dieser Wahl, dessen Hybris es nicht nur nicht erlaubt hatte, Laschet glaubwürdig zum Superkandidaten hochzulügen, sondern ihn ein oder andere Mal auch noch öffentlich zum Idioten gemacht hat. Eitelkeit schlägt Intelligenz, immer. Also wenn das Ego wie so eine gewaltige Prostata auf die Hirnrinde drückt, das ist so unprofessionell
ist so.
Und so klein, dass das für mich eigentlich alles toppt, was ich an Pannen bei dieser Wahl gesehen habe, und das toppt sogar auch noch Laschet. Ich meine, der hat ja auch aus jedem Fettnäpfchen so eine Art Splash Mountain gemacht, aber er war dabei wenigstens aufrichtig. Und Söder, das muss man erstmal schaffen. Also wirklich, ich fand das wirklich beeindruckend, wie sehr man sich gehen lassen kann in diesem ganzen Neidzerfressen. Also
auch diese komische Art, mit der er sich jetzt so hinter Laschet stellt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob dein NRW-Kumpel Armin jetzt den Montag und den Dienstag die Gremiensitzung bei der Union und dann Fraktionswahl und sowas, ob der das tatsächlich übersteht oder ob
das wird wie Kain und Armin, ne, zwischen Söder und
ja.
Kain und Armin, ja. Deswegen heißt es auch Schwesterpartei, ne, damit das mit diesem ja. Brudermord nicht ganz so offensichtlich.
Nein, aber guck mal, Hans-Georg Maaßen ist natürlich auch ein Verlierer in dieser, ja. in dieser Wahl und zwar, also ich bin so niedrig Instinkte wie Schadenfreude sind mir völlig fern, aber ich freue mich. Die AfD hat verloren in meinen Augen, die Linke hat verloren. Ja, und Hertha BSC hat auch verloren in Leipzig. Also es war ein rundes Wochenende. Union hat ja in Bielefeld gewonnen.
Guten Morgen, Micky. Guten Morgen, Hajo. Mein Name ist Jakob Lund. Und mir ist gestern vor allen Dingen aufgefallen, die Pilotensonnenbrille im Haar von der Spitzenkandidatin der AfD in Berlin, in der Berliner Runde, Christine Brinker. Das sah so absurd und zum Schießen aus, dass ich da wirklich minutenlang drüber lachen musste, weil es eben den Eindruck machte, als wäre sie direkt von der Harley-Davidson ins ARD-Studio gefahren, also zum Schießen. Und zum anderen hat mich dann doch sehr überrascht, dass 23% und das ist der Spitzenwert aller Erstwähler die FDP gewählt haben. Was denn da passiert? So, Micky, zurück zu dir. Du, wie soll man sagen, Edelfeder nennst du dich ja inzwischen. Ruf doch mal wieder an bei deinen alten Freunden.
Hallo, hier ist Ina Müller und ich freue mich jetzt schon auf jede einzelne Talkshow in den nächsten Wochen, wo es dann endlich um die Ursachenfindung für das schlechte Abschneiden, bla bla. Oh, Herrgott.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Am Samstag könnt ihr euch wieder an der Berghaintür abweisen lassen, das berichtet Watson. Heute leider nicht, wer diesen berühmten Satz vermisst hat, mit dem die Türsteher des Berghain regelmäßig einen Großteil der Anstehenden wegschicken, darf sich auf das kommende Wochenende freuen, denn ab dem 2. Oktober hat der Techno-Club wieder seine erste Clubnacht. Wer rein will, muss allerdings nicht nur an den Türstehern vorbei, sondern auch gegen Corona geimpft oder von Covid genesen sein, also 2G. Ja, 2G, damit ist jetzt Berghain quasi auf dem Niveau vom Café Extrablatt in Osnabrück angekommen. Ne? Und wie bitter ist das eigentlich? Also Virenlast und Impfstatus passt und dann hast du aber erhöhte Temperatur, weil du Schiss vorm Türsteher hast und wirst deshalb abgewiesen. Auch fies, ne?
Ja. Also ich habe mich so drauf gefreut, dass die Berliner Clubs wieder aufmachen. Es gingen ja Gerüchte, dass Berghain macht nie wieder auf. Da war da so eine Kunstausstellung drin und all sowas.
Ja, ja.
Und der gute Sven, der da schon seit vielen Jahren Türsteher ist, eigentlich gelernter Fotograf, den auch mal wieder zu sehen. Micky, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, ich weiß nicht, was wir dir anziehen, aber irgendwie kriegen wir dich da rein.
Ist der mit dem Stacheldraht auf den
Sven Marquardt.
Sven Marquardt, ja.
Der hat auch ganz viel, also immer so ein Pfund oder zwei so Edelmetall im Gesicht. Ich glaube, das ist ganz gut so als Training, so für die Backenmuskeln. Das liftet auch ein bisschen. Ja. Das auch schon überlegt.
Aber den Gästen geht es dann wirklich bald wie Laschet vorm Adenauerhaus. Ne? Dann heißt es, sorry, aber hier nur noch
du
für Stammgäste.
Ja.
Hallo Micky, hier ist Linda Sabier, deine gute Freundin, falls du dich erinnerst. Ich wollte dir für Apofika morgen einen Witz schicken, darüber, dass die AfD 88 gewonnene Sitze im Bundestag hat. Jetzt sind sie gerutscht auf 86, ist natürlich viel besser. Antisemitismus und Rassismus sind damit besiegt. Zwischen ihnen und der FDP liegen 6 Sitze, das heißt in Deutschland sind die Freien Demokraten und eine Alternative für Deutschland quasi Jacke wie Hose. Naja, ich hoffe, dass wir morgen trotzdem in einem besseren Land aufwachen. Liebe Grüße.
Guten Morgen, Micky. Hier ist Dax Werner von der Band The Screenshots und auch von der Titanic. Und was mir zum Wahlausgang und insbesondere zur Berliner Runde einfällt, ist, dass mich Armin Laschet gestern Abend doch sehr an Rudy Giuliani vor dem Four Seasons Total Landscaping-Gebäude erinnert hat. Und ich glaube, die CDU muss jetzt so heute und morgen klären, ob sie Laschet loswerden will oder ob er ihr Kanzler werden soll. Das ist gerade nicht so ganz klar.
Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und was mich überrascht hat, ist, dass Armin Laschet in seiner Rede am Wahlabend von einer Zukunftskoalition für Deutschland gesprochen hat und damit allen Ernstes eine CDU-geführte Koalition gemeint hat. Wenn für die CDU Zukunft mit einem historisch schlechten Wahlergebnis beginnt, dann ist es um beide nicht gut bestellt. Die CDU und die Zukunft.
Ganz weit vorne.
Partys und Schlägereien. Norwegen feiert Ende der Pandemie, das berichtet NTV. Mhm. Norwegen kommt im europäischen Vergleich relativ gut durch die Pandemie. Nun hebt das Land weitgehend die Beschränkungen auf. Die Norwegerinnen und Norweger können das kaum erwarten und schlagen ordentlich über die Stränge. Ja, in Warteschlangen vor Diskos und Bars wurden Lieder gesungen. Also ein bisschen auch da wieder wie vor den Grundschulen und Wahlkabinen in Berlin. In der Stadt Trondheim mussten mehrere Menschen versorgt werden, die beim langen Anstehen ohnmächtig wurden. Und es gab natürlich ordentlich was auf die Fresse, Schlägereien, Verletzte und Festnahmen. Nature is healing, möchte man sagen. Sind das Botschaften, die dich auch positiv stimmen, wenn du das hörst?
Total. Also meine Frau ist ja auch Naturpsychologin. Mhm. Die geht ja mit ihren Klienten viel in den Wald. Ich bin mit diesem ganzen Draußenzeug hier permanent konfrontiert. Ich bin ja mehr so ein Stubenhocker. Aber egal. Also ich finde, Schlange stehen ist eine Kulturtechnik und ich dachte immer, die Skandinavier, die Norweger, die sind so weit vorne. Hier in Berlin machst du dir das richtig ein bisschen nett. Du hast auf jeden Fall einen Schirm dabei, du hast ein Fläschchen Schaumwein dabei, man teilt dann auch schon mal so, was hast du an Drogen? Oh, toll und so.
Klasse.
Ne? Und also da kann man auch mal 3 Stunden viele nette Leute kennenlernen und man muss sich ja nicht gleich kloppen, warum auch? Kommst du auch nicht früher rein.
Ja, wenigstens, aber kann man das denn nicht für was Vernünftiges machen? Vom Sneaker-Store?
Mit ja, so, zusammen, genau, ja.
Ne? Oder vom Apple-Store, iPhone 13 kommt jetzt auch bald mit verbesserter Kamera bei Videofunktionen. Ne? Naja, also es ist ja eine interessante Entwicklung. Also wir sehen völlig gegenläufige Trends. Die Inzidenz deutschlandweit sinkt, ist jetzt gerade ungefähr so bei, was weiß ich, 62% oder so. 62%, das ist ja noch voll in der Wahl. Bei 62, waren ja auch schon höher, bei 85 geht runter. Wir gehen aber in den Herbst hinein. Gleichzeitig öffnen aber immer mehr Clubs und so auf Grundlage von 2G oder 3G. Das sind ja sehr widerstrebende Gefühle und widersprüchliche Signale, die da auch gesendet werden. Also müssen wir jetzt eigentlich Schiss haben vor dem Herbst oder sind wir jetzt entspannt oder worauf gucken wir jetzt eigentlich?
Wir gucken ja erstmal auf Schlagzeilen. Das ist ja das Konzept deiner Sendung. Und der Kollege Neubacher von Spiegel Online hat dazu was ganz Schlaues geschrieben. Münster, meine Heimatstadt, Krone der Schöpfung, Herkunft edelster Seelen.
Geburtsstätte des Akademikerdünkels, auch ganz nebenbei, wie wir hier gerade auch wieder sehr eindrucksvoll bemerken.
Ich komme aus ganz kleinen Verhältnissen. Ich war Protestant in Münster. Das ist schlimmer als Migrationshintergrund in dieser Stadt. Und da gab es ja diesen Club, ich weiß gar nicht mal, irgendwas mit Havanna oder Kuba oder so. Die hatten auch streng 2G, glaube ich. Mhm. Und da gab es aber dann trotzdem so ein Superspreading-Event. Also irgendwie.
Stimmt, genau. Ja.
Und das Interessante, sagt Kollege Neubacher, die allermeisten waren geimpft oder genesen, hatten praktisch überhaupt keine oder sehr, sehr schwache Verläufe.
Ja.
Das war jetzt praktisch mal so ein so ein Real-Life-Test, was passiert denn eigentlich, wenn einer ansteckt? Und Neubacher sagt was sehr Schlaues. Wir haben jetzt irgendwann die Zahl derer, die sich impfen lassen wollen. Die haben wir erreicht. Ne? Ja. Jeder, der will, der kann. Es ist Impfstoff genug da. Sollten wir jetzt nicht irgendwann auch mal auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen setzen? Christian Drosten hat schon vor vielen Monaten gesagt, jeder, der nicht geimpft ist, wird das Ding kriegen. Ja?
Yep.
Und wollen wir jetzt nicht auch mal über so ein Freedom Day nachdenken? Weil ganz offenbar sind ja die Geimpften überwiegend geschützt, wenn es jetzt keine Risikogruppen sind. Und ja, natürlich gibt es welche, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Aber macht es wirklich Sinn, jetzt darauf zu warten, dass sich 30% tendenziell Impfunwillige impfen lassen? Wie lange wollen wir denn da noch warten?
Ja.
Und ich finde es zumindest mal eine Frage des Menschenbildes. Natürlich ist es dem Krankenhauspersonal gegenüber relativ unfair, wenn die ganzen Ungeimpften da wieder intensiv voll machen, auch gegenüber den anderen Kranken, die vielleicht einen Platz in der Klinik brauchen. Aber ich glaube, wir müssen mal einen Schritt weiterkommen und auch gucken, so pass auf Leute, ihr habt jetzt noch bis Ende des Jahres, könnt ihr euch impfen lassen und danach ist dann, wenn ich will, der kriegt's halt.
Jo, Felix Lobrecht hier. Also mein erster Gedanke zum Thema Wahlen ist, dass mir der Marathon heute in Berlin auf den Sack ging. Von dem wurde ich geweckt um 7 Uhr morgens und dann ab 9 lief der DJ Ötzi. Und das hat meinen Weg ins Wahlbüro auch erheblich verkompliziert. Und ansonsten, ja, das Ergebnis war jetzt nicht so spannend, wa?
Hi, mein Name ist Marie van den Wenken. Es ist 19 Uhr und ich melde mich quasi live aus dem Willy-Brandt-Haus. Ja, was soll ich sagen? Der Marie van den Wenken-Effekt hat uns von Mai letzten Jahres bis heute von 14 auf 25% gebracht. Ja, mal Spaß beiseite. Klar ist, ja, es wird ein langer Abend. Das Ergebnis zeigt aber in jedem Fall schon mal jetzt, Klimapolitik wird eine große Rolle in der Zukunft spielen. Größer jedenfalls als die Rolle der Union.
Was ist denn da schiefgelaufen?
The Guardian schreibt, the cause of our food and petrol shortages is Brexit, yet no one dares name it. It has become the Voldemort of British politics. The word few in government or opposition will breathe out loud. Once repeated with numbing frequency, it is now the cause that dare not speak its name. I'm talking about Brexit. There, I said it. Der Langrede kurzer Sinn, in Großbritannien, speziell in England, da ist es ja wirklich derzeit so, da sehen die Supermärkte so aus, die Regale sind leer, als würde man da irgendwie einen DDR-Historienfilm drehen. Yeah. Und das hat ja ganz simple Gründe, also den Brexit, respektive vor allen Dingen den, dass die immer weniger LKW-Fahrer haben. Hm. Also wenn man in England noch LKW-Fahrer sehen will, dann muss man schon eine D-Max-Doku gucken oder Convoy mit Kris Kristofferson. Das sind, weil die sind nach dem Brexit alle
Rubber
zurück
Duck.
In ihre...
Rubber Duck. Rubber,
aber die sind nach dem Brexit in ihre Heimatländer zurückgegangen, ja. Und wegen Corona konnte man auch keine neuen anlernen. Und jetzt merkst du halt einfach, die haben ein Riesenproblem mit Supply, also einfach mit Versorgung. Und das ist die unmittelbare Folge des Brexit.
Ja, aber excuse me, da sind wir doch wieder bei dem Thema Eigenverantwortlichkeit. Ich treffe eine Entscheidung und es ist ja nicht so, dass das nicht vorhergesagt worden wäre.
Ja, sicher.
Was da alles auf die zukommt. Und dieser Kaspar Boris Johnson stellt sich dann, was war das, UN-Vollversammlung und erzählt irgendwas von Kermit und sonst irgendeinem Kram. Ja, ich meine, sorry, das kommt, wenn man sich einen Kaspar zum Anführer wählt, ja, dann kommt das dabei raus.
Tja,
die entscheidende Frage ist, ob dieses Narrativ, Brexit ist schuld und letztendlich auch Johnson und seine Spießgesellen, ob sich diese Erzählung durchsetzt oder ob dann wieder andere Verschwörungstheorien kommen, dass die EU im Hintergrund böse Dinge und weiß der Geier was. Ich finde, es ist ein wirklich wichtiges Signal an die 26 verbliebenen Länder, mit der EU spielt man nicht. Ja? Und wenn ihr raus wollt, okay, aber dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Vielleicht auch mal so in Richtung Osteuropa, Richtung Polen oder Ungarn. Irgendwann ist auch mal Schluss mit den Spielereien.
Da freue ich mich ja jetzt schon auf harte Worte von Kanzler Laschet. Klare Kante. Ich sehe ihn schon wieder mit der Handkante die Luft zerteilen, wenn er dann sagt, ja, Leute, bitte nicht, aber macht, wie ihr meint. Also, schauen wir mal.
Ja, ist ein Anführer, ist ein Leader.
Ja.
Hey, hier ist Kaschrau Beros. Ich bin tatsächlich am meisten darüber enttäuscht, wie wenig wir uns mit dem Thema Rechtsextremismus und AfD im Wahlkampf auseinandergesetzt haben. In einer diversen Weltstadt wie Berlin konnte sie nur halb so viele Stimmen holen wie das letzte Mal. Das stimmt, aber das ist meiner Meinung nach immer noch kein Grund zur Freude, denn in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen ist sie weiterhin auf Platz 1. Und irgendwie ist das so normal geworden, so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen. Und das stimmt mich heute Abend irgendwie traurig.
Guten Morgen, ich bin Mike Nöcker. Mir sind zwei Sachen bei dieser Wahl aufgefallen. Erstens, beim selber Wählen habe ich festgestellt, dass es in der Tat schwierig ist, den Wahlzettel so zu knicken, dass man nicht sehen kann, was man wählt. Und zweitens ist mir bei der Berliner Runde aufgefallen, dass Olaf Scholz relativ bedröppelt geguckt hat, trotz dessen, dass er Wahlsieger ist, weil wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Grünen und die FDP gemeinsam ausmachen werden, wer der neue Kanzler wird, ob Laschet oder Olaf Scholz. Und es ist wahnsinnig viel über Jamaika und wahnsinnig wenig über eine Ampelkoalition geredet worden. Insofern bin ich gespannt, ob der Eindruck auch tatsächlich sich in den nächsten Tagen bestätigt. Schönen Tag euch.
Hey, hier ist Janine Ullmann. Ja, also die Hochrechnungen sind ja gerade noch in vollem Gange. Ich muss aber sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ich es richtig gut fände sogar, wenn einfach Ingo Zamperoni unsere neue Kanzlerin werden würde. geht das noch irgendwie, frage ich mich gerade. Können wir da noch alle gemeinschaftlich was machen? Weil ich habe das Gefühl, der hat den Laden einfach wahnsinnig gut im Griff und kann Frau Weidel so charmant wie eigentlich kaum ein anderer in ihre Schranken verweisen. Also von mir aus Team Ingo.
Das gibt's doch gar nicht.
Heute, vor 25 Jahren, haben die sogenannten Taliban einen islamischen Staat in Afghanistan errichtet. Like, wer es noch kennt. Ja, heute vor 25 Jahren, nach der Eroberung Kabuls, rufen die Taliban, die radikal-islamischen Milizen in Afghanistan, einen islamischen Staat aus. Tja, das ist 25 Jahre her und Mensch, da kann man doch wirklich, also auch der EU und den Vereinten Nationen gratulieren, dass wir es gerade noch zur Silberhochzeit geschafft haben, dass das wieder möglich ist für die Taliban. Da kann man doch mal klatschen, da kann man doch mal gratulieren, da kann man sagen, hervorragend gemacht, schön, dass das wieder möglich ist.
Ja.
Die ersten hängen schon wieder.
So, das wollte ich sagen, das habe ich neulich gelesen, so Amputationen werden jetzt auch wieder salonfähig, ne? Also dass sie dir irgendwelche Körperteile abschneiden, hast du geklaut, musst du deine Hand abgeben oder sowas. Ja. Ne? Also wir dachten ja mal so, der Taliban hat sich auch gewandelt, ist lernfähig, war jetzt auch mal in so einem Achtsamkeitsseminar.
Hat man uns erzählt.
So der mitfühlende Taliban, ich glaube, das war eine ziemliche Fehleinschätzung. Und was da gerade mit jungen Frauen, mit Journalistinnen, mit Ärztinnen, mit Polizistinnen passiert, die, und das muss man auch mal sagen, dieser Einsatz war ja nicht völlig umsonst der NATO. Ja, die haben da ja schon, gerade was Frauen angeht, was Gleichstellung angeht, eine ganze Menge bewegt. Ja. Und dass da jetzt wieder Steinzeit ist, ich fehlen mir auch echt die Worte.
Hey, Niki Hassania hier. Ich würde für die Sondierungsgespräche empfehlen, auf die 8% andere Parteien zu blicken. Holt diese Katzenparteien einfach alle mit ins Boot. Dann habt ihr eure Mehrheit. Viel Glück!
Tommy Schmidt hier. Hi. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sauer. Ich habe jetzt nicht hier 6 Stunden in der Zeit für Brotschlange angestanden und belegte Brote gekauft und Zimtschnecken und nachher noch Cremant am Kiosk für meine Gäste bei meiner persönlichen Wahlparty in meiner 220 Quadratmeter Altbauwohnung, um mir jetzt so ein Wahlergebnis anzugucken. Frechheit. Da bin ich sauer.
Papala Paparazzi.
Dafür droht im Wiederärger. Oliver Pocher veröffentlicht geheime Wahlzahlen. Das berichtet t-online.de. Gerade erst kam Oliver Pocher mit der Polizei in Konflikt, weil er sich bei einer Veranstaltung nicht an das Hygienekonzept eines Veranstalters gehalten hat. Jetzt verstößt der Comedian erneut gegen Gesetze. Er veröffentlichte erste Prognosezahlen zur Bundestagswahl. Und da ist er intellektuell auf einem Niveau mit Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Und das ist doch auch eine schöne Leistung.
Oliver, wer?
Er hat bei Instagram einen Screenshot aus seinem WhatsApp-Verlauf online gestellt, die Prognosezahlen von ARD und ZDF und schrieb darunter, ob das bis 18 Uhr so bleibt. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Ne? Laut Bundeswahlgesetz hat der Hannoveraner damit eine Ordnungswidrigkeit begangen, kann eine Geldbuße einbringen von bis zu 50.000 Euro.
Ja, und dafür tun wir, auch wir beide, jetzt den Gefallen dem Herrn Pocher und Reh drüber, ich würde mal sagen, Deckel drauf, oder?
Ja, wobei, ich muss eine Sache wirklich mal zitieren, weil es ist halt einfach nicht seine Woche, ja, und wir vermelden relativ selten Sachen über Pocher, aber diese Geschichte fand ich wirklich so bekloppt, diese andere Geschichte, ja.
Wo er sich Pocher hat abführen lassen.
Ja, Wahnsinn, wirklich, absolut, ich zitiere jetzt ausnahmsweise mal hier bei die Bild, Pocher wird von der Polizei abgeführt, lustiger als die Polizei erlaubt, also an diesem Satz alleine jetzt, ja, stimmt
weißt
alles.
Du schon, nichts zu lachen.
Beim Strandkorb Open Air in Hartenholm, Schleswig-Holstein, wurde Comedian Oliver Pocher von der Polizei abgeführt, weil er gegen Corona-Regeln verstoßen hatte. Jetzt pass auf, jetzt wird es immer besser. Weil seine Frau Amira gerade auf der nur 150 Kilometer entfernten Insel Fehmarn einen Drehtermin hatte, entschloss sich Pocher, seinen Freund, Sänger Pietro Lombardi in Hartenholm zu besuchen, der dort einen Auftritt hatte. Pietro, gute Laune, ole ole. Und dann Eskalation. Donnerwetter. Also da ist doch nur wirklich, das ist für mich, also in all seinen Schattierungen, vielleicht die kartoffeligste Meldung der gesamten Woche. Ja. Also alleine auch Strandkorb Open Air in Hartenholm.
Mit ist jetzt Pietro nicht Lombardi. Also jeder einzelne Begriff in diesem Satz ist schon ein ja. sicherer Lacher.
Das Lollapalooza der Generation Camp David. Also alles. Aber dann, also das muss man der Fairness halber ja auch sagen. Also dann auch wirklich, also ja, er hat auf der Bühne natürlich getanzt. Klar, Signature Move. Wow. Ist dann über die Absperrung gegangen zu den Fans, die natürlich in Ekstase waren. Und weil er diesen Fans halt zu nahe gekommen ist, hat der Veranstalter, ich zitiere nur hier die Meldung, das gefiel dem Veranstalter gar nicht. Und der hat dann gleich die Polizei gerufen wegen des Hausrechts. Und die haben ihn aber wirklich auch in den Polizeigriff genommen und abgeführt. Also auch natürlich völlig überzogen, völlig bescheuert. Also auf allen Seiten dieses Vorgangs. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, was Pocher da auf der Bühne gemacht hat. Vielleicht war es auch gar nicht so.
Eine super Show bestimmt.
Denke ich auch. Ja, also,
da brennt die Luft, da kannst du Robbie Williams aber sowas von gegen vergessen.
Es war vielleicht auch einfach zu viel Ekstase. Vielleicht hat die Polizei auch gesagt, bevor hier noch, ne? Man weiß es auch nicht.
Und wenn schon mal ein paar Fans da sind.
Ja, naja.
Hier spricht Jan Fleischhauer. Also bei mir Riesenerleichterung, dass es nach Lage der Dinge nicht zu Rot-Grün-Rot kommt, meine Albtraumkoalition. Ich also nicht im Umerziehungslager lande, ich auch nicht nach Uruguay auswandern oder über irgendwelche Alpentunnel mein Geld in die Schweiz schleusen muss. Meinetwegen soll der Olaf eine Koalition bilden. Mir ist alles recht, solange Janine Wissler und Gregor Gysi nicht am Kabinettstisch sitzen. Und wenn sie erst im nächsten Jahr mit den Verhandlungen fertig sind, auch okay. In Belgien hat die Regierungsbildung 16 Monate gedauert. Es war für Belgien nicht die schlechteste Zeit. Ein paar Monate, in denen die Regierungsgeschäfte ruhen und die Politiker mal nicht ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen können, nämlich neue Gesetze und Vorschriften zu erlassen, sind doch vielleicht gar nicht so bedauerlich.
Hi, mein Name ist Steven Anpalagan und was mir zur Bundestagswahl einfällt, ist, dass wir uns in Deutschland durchaus glücklich schätzen können. Die extreme Rechte hat zwar Eingang in unser Parlament gefunden, aber sie ist isoliert. Es gibt keine Regierungskoalition und keine Regierungskonstellation mit ihr. Aber es ist dennoch bedauerlich, es ist bitter, dass jeder 10. Mensch in diesem Land die AfD gewählt hat. Das muss Konsequenzen haben für unsere politische Arbeit, für die Bildungsarbeit und für die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich und sozial mit Rechtsextremismus und Rassismus umgehen. So viel dazu.
Mein Name ist Jenny Michaelsen und ich bin aktuell leicht frustriert. Nicht nur, weil hinter der AfD 10,9% aktuell stehen, sondern auch, weil ich finde, dass dieser Wahlkampf gezeigt hat, was für wahnsinnig sexistische Denkmuster und altertümliche Rollenbilder immer noch in der Dichter- und Denkerfabrik Deutschland zu Hause sind. Wenn dieser Wahlkampf aber noch eins gezeigt hat, dann, was für eine unglaublich politikbewusste und interessierte Jugend wir haben und wie groß der Wille und Wunsch nach Veränderung ist und die Bereitschaft, dafür auch etwas zu tun. Und ich finde, das macht auch wirklich Hoffnung.
Bitte empören Sie sich jetzt.
So, und jetzt wird's persönlich, Hajo. Da muss ich jetzt mal nochmal was sagen, ja. Ich weiß nicht, ob du Baywatch Berlin kennst, den erfolgreichen Podcast, also zahlenmäßig sehr erfolgreich. Inhaltlich weiß man, da ist natürlich, also für mich, ja, hier das Trümmer-Triell, Häufer Umlauf, Lund und Thomas Schmidt, die haben sich unlängst noch über mich beschwert. Ich hätte den Kontakt zur Basis verloren. Eine Unverschämtheit.
Stimmt ja, wir hatten so einen,
sicher. Wir hatten da so einen kleinen Vorfall. Und ich habe jetzt versucht, nächste Woche einen Tisch im Grill Royal zu kriegen. Mhm. Keine Chance. Nicht? Und ich bin der festen Überzeugung, da haben die was gemacht. Das kann doch kein Zufall sein. Ja. Wie sehr man seine Macht missbrauchen kann.
Ja, aber was werfen die dir denn vor?
Ja, also die... Also erstmal Baywatch Berlin, ja, dass man das nochmal erklärt. Das sind diese drei Typen da, die man bekommt, wenn man keinen Promi-Termin mehr mit Tommy Schmidt gekriegt hat. Ja. Dann hängt man mit Jakob Lund, Thomas Schmidt und Klaas Häufer Umlauf rum. So, und jetzt war es halt letzte Woche.
Also die drei Pochers von morgen.
Exakt, so ist es. Ja, und dann war es halt letzte Woche so, ich war dann im Grill Royal und da hat Klaas in einem Separé Geburtstag gefeiert und ich war halt essen mit Markus Feldenkirchen und wollte dann halt
mit
einfach.
Mit wem?
Mit Markus Feldenkirchen war ich essen und dann.
Vom Spiegel.
Ja.
Du gehst mit Markus Feldenkirchen im Grill Royal essen.
Ja, genau.
Wie häufig warst du denn schon mit mir im Grill Royal essen, Micky?
Hajo, da geht's doch jetzt gar nicht drum. Es geht doch jetzt. Nee,
aber
geht
das, jetzt. Ich nehme das auch. Also, wenn wir hier schon persönlich Sachen nehmen, dann nehme ich das auch mal persönlich. Wenn du jetzt mit Feldenkirchen essen gehst und mit mir nicht, wechsle ich jetzt leider mal. Also,
jetzt haben wir,
ich muss sagen, Baywatch Berlin, das ist ein richtig geiler Podcast.
Hajo,
da kannst du dir nochmal eine ganz gepflegte Scheibe von abschneiden.
So, es ist jetzt klar, gut.
Sorry, alles, was ich gesagt habe, ich nehme es zurück.
So, jetzt ist es auch gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Hajo, vielen Dank, wie schön. Mit dir gehe ich dann wieder in diese räudige Kneipe, wo wir waren, nachdem du schwimmen warst.
Da, ja, entschuldige mal bitte, das Flair, ja? Ja, so Flair eine ist niemals leer. Das ist eine Kneipe, da darf man noch rauchen, da gibt es schwarz gebrannten Birnenschnaps, ne? Ja. So, da. Ja, da gehe ich so, jetzt auch nur noch mit Klaas hin.
Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Hajo, ich bedanke mich ganz herzlich. Schade, ich hätte mir einen etwas versöhnlicheren Ausgang gewünscht, aber das ist ja offensichtlich nicht mehr möglich. Ihr Journalisten seid
schön,
ja
schön, dass ich das letzte Mal hier sein durfte.
Ja, ganz genau. An dieser Stelle noch ganz herzlichen Glückwunsch. Atze Schröder hat heute Geburtstag. Er wird handgestoppte, ich glaube so 48 Jahre alt. Übrigens am selben Tag wie Steffen Hensler. Hm. Ähnlichkeiten sind natürlich rein zufällig und man hat die beiden, glaube ich, auch noch nie im selben Raum gesehen. Ich will da aber jetzt auch nichts hier in den Raum stellen. Naja, so, mir reicht's jetzt. Ich mache den Sack zu,
ja.
Wünsche allen Beteiligten noch einen schönen Tag und Markus Söder und Armin Laschet vielleicht jetzt in der Kantine vom Adenauer Haus einfach nur Löffel. Keine Spitzengegenstände, ist vielleicht für alle Beteiligten das Beste. Vielen Dank.
Es geht um Deutschland. Tschüss, mein Lieber. Sie,
es geht um eine Person. Es geht um Deutschland. Dankeschön. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Hallo, hier ist Ferda Attermann, live aus meinem Home-Studio und okay, es ist 8:30 und alles, was ich weiß, ist, mir tut Armin Laschet leid, mir tut Olaf Scholz leid und mir tut vor allem Annalena Baerbock leid. So viel Empathie kenne ich von mir sonst gar nicht und in Berlin habe ich auch keine Ahnung, wer die nächste Bürgermeisterin stellen wird und ich glaube, so langsam tue ich mir auch selber leid. Als Bürgerin dieses Landes und dieser Hauptstadt, ich hätte so gerne endlich Klarheit. Oh, was für ein Krimi.
Ja, ich nochmal. Dani Buschmann, hallo. Eine Sache verstehe ich nicht. Eine Partei fährt das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein und erhebt Regierungsbildungsansprüche. Das verstehe ich nicht.
Hallo, hier spricht Oliver Pullack, lieber Micky. Ich sitze gerade in deinem Lieblingsrestaurant und ich glaube, Scholz hat gewonnen, ne? Aber das ist doch toll, dass so ein erfahrener, seriöser, aufrichtiger Typ, ich sag nur Wirecard, Camex, G20-Gipfel Hamburg, dass so ein toller Typ jetzt Deutschland regieren kann. Und ich muss sagen, das Einzige, was ich wirklich enttäuschend an dieser Wahl fand, Micky, war, als ich in der Wahlkabine heute war, dass ich da nirgends so ein Kreuz für dich machen konnte. Das ist wirklich frustrierend.
Also, lieber Micky, mein Name ist Joko Winterscheid. Folgende Situation. Es war Wahl 2021 in Deutschland und die Partei, die zweite geworden ist, rechnet sich Chancen aus, eine Regierung bilden zu dürfen. Ich weiß nicht, wo das ist, dass man als Zweiter mitmachen darf, aber vielleicht ist das dann hier so, God knows. Ich persönlich hoffe, dass das ganze Blabla jetzt endlich mal aufhört. Es war ein katastrophaler Wahlkampf. Alles, was ich heute Abend gehört habe, wurde nie klar beantwortet. Es wurden klare Fragen gestellt, es gab keine klaren Antworten. Ich glaube, die Probleme, die wir haben, sind sehr, 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 sehr klar. Von Digitalisierung auf Wirtschaft, auf Ökologie umzustellen oder ökologischer zu wirtschaften und damit auch den Klimawandel parallel anzugehen. Ich glaube sogar, dass am Ende die Wirtschaft weiter ist als die Politik und auf vielen Ebenen die Politik einfach ganz vielen Entwicklungen in diesem Land hinterherhinkt. Und ich will einfach von denen, die jetzt in die Regierung gehen, dass die Rede und Antwort stehen und vor allen Dingen auch liefern für das sie stehen und gewählt worden. Es gibt einen großen Teil, der die grüne Politik sehen möchte. Es gibt einen sehr großen Teil, der die soziale Politik der SPD sehen will. Es gibt einen absurden Teil, der auch die FDP sehen will. Aber all das gilt es dann jetzt auch mal zu bedienen und nicht mehr in irgendwelchen Grabenkämpfen, die dann ausgetragen werden, sondern das ist ein Miteinander und die müssen miteinander dieses Land regieren. Und ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Also hoffen wir das Beste. Wahl ist vorbei. Nächste Chance in 4 Jahren. Ich hoffe sehr, dass wir dann ähnlich wählen, weil es sich bewiesen hat, dass es gut war.
Hier ist Jasmin Mbarek. Ich spreche aus Berlin und war eben im Willy-Brandt-Haus und dort sind alle SPDler hellauf erfreut wegen des Wahlergebnisses. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Jamaika kommen, eine Union, die trotz schlechtem Wahlergebnis sagt, sie sieht den Regierungsanspruch und wird verhandeln, die wird auch regieren. Das heißt, Lindner ist der Königsmacher und Lindner wird Jamaika machen. Soweit meine Einschätzung.
Hier spricht der Martin, ne? Semmelrogge. Ja, schlechteste Wahlergebnis für die CDU. CSU. Also, down under. Ja, kommt davon, wenn man so viel lügt. Ist mir aufgefallen. Lügen haben kurze Beine.
Hallo, lieber Micky, hier Felix Draxler aus dem sommerlich warmen Berlin. Wow, was für eine spannende Wahl. Man kennt es ja gar nicht, dass am Ende die Siegerin nicht Angela Merkel heißt. Ich werde oft dafür gescholten, dass ich die FDP verteidige. Was mich wirklich irritiert, ist, dass eine Partei, die so sehr für den Wettbewerb und für den Prinzip des Wettkampfs steht, offenbar auch bereit wäre, den zweiten zum Kanzler zu wählen, egal wer am Ende auf Platz 2 steht. Eigentlich nicht sinnvoll für eine Partei, die so sehr für den Wettbewerb ist.
Hallo, mein Name ist Hadne Tesfay und mir ist am Wahlabend aufgefallen, dass die Zahl der Politiker, die sich an so einem besonderen Abend für einen blauen Anzug entscheiden, immer noch besorgniserregend hoch ist. Das ist nicht nur langweilig, eintönig und einfallslos, sondern auch berechenbar. Aber damit passt es eben auch zu den Aussagen, die diese Herren getätigt haben. Always judge a man by his blue suit.
Hallo, mein Name ist Tristan Herold und mir ist gestern vor allem eine Aktion vom CDU-Kandidaten Armin Laschet ins Auge gefallen. Da faltet er den Wahlzettel verkehrt herum, den man ja per se kaum falsch falten kann. Geheime Wahl ist damit schon mal passé und ein findiger Reporter hat es natürlich fotografiert. Okay, war jetzt keine Überraschung, dass er beide Stimmen der CDU gegeben hat, aber passt auch wieder ganz gut zum lachenden Laschet bei der Flutkatastrophe und dem mittlerweile schon historischen ProSieben-Interview. Das Ganze ist dann ungefähr so, als wäre er auf den letzten Metern eines Marathons, läuft eh schon im hinteren Drittel und verliert dann auch noch die Hose vor dem Ziel.
Ulf Poschardt, akustisches Waterboarding. Die CDU ist im Eimer, so wie sich das Angela Merkel vielleicht heimlich gewünscht hat. Ihre Lieblingspartei, die Grünen, haben es aber auch nicht so richtig gebracht. Und das, obwohl 85% aller Journalisten Tag und Nacht sehr engagiert dafür gearbeitet haben. Die SPD ziemlich begeisternd mit Olaf Scholz und mit einem sehr guten Generalsekretär. FDP okay, Linke irgendwie leistungsgerecht im Eimer.
Hallo, hier ist Susanne Link und ich muss sagen, an so einem Tag, wo die Entscheidung so knapp ist, hat man ja auch mal die Gelegenheit, sich auf die vermeintlichen Nebensächlichkeiten zu konzentrieren. Das habe ich dann mal eine Zeit lang getan. Mich zum Beispiel erst einmal gewundert, wie viel man doch tatsächlich als Kanzlerkandidat noch vor der ersten Prognose am Wahltag selbst falsch machen kann. Wie lange die Unionsanhänger einer verschmitzt hinter der Maske versteckt lächelnden Angela Merkel zugejubelt haben, bevor es dann um Armin Laschet ging. Wie liebevoll Robert Habeck Annalena Baerbock ja fast schon angehimmelt hat, als sie ihre ersten Worte nach der Prognose gesprochen hat und sie dann auch in den Arm genommen hat. Und in was für einem sehr abgeschieden anmutenden Gang sich Markus Söder dann erstmals geäußert hat nach der ersten Hochrechnung. Ich weiß nicht, ob man daraus schon diverse Dinge ableiten kann für die zukünftige Regierung, aber es waren auf jeden Fall spannende Eindrücke neben all den Balken des Abends.
Mein Name ist Jasmin Schreiber und zwei Sachen fallen mir neben der Veränderungsunwilligkeit der deutschen Bevölkerung auf. Erstens pullt Armin Laschet sozusagen einen Schröder 2005, in dem er nach aktuellen Hochrechnungen, es ist gerade 22 Uhr, in dieser historischen Niederlage einen klaren Regierungsauftrag sieht. Sehe ich jetzt nicht so. Und dann bin ich überraschenderweise einig mit Alice Weidel, die gesagt hat, dass die AfD ein super Ergebnis hat. Und zwar hat die AfD 2% weniger als letztes Jahr. Sehe ich genauso, hätten auch gern noch mal 10% weniger sein können.
Ja, moin Micky, hier ist Hendrik Wiedewild. Es gab am Wahlabend so einen schönen kleinen Moment, als Olaf, selbst Journalisten nannten ihn da Olaf, nicht vor die Mikros wollte. Und das ist einfach eine norddeutsche Art. Das kennen die Leute auch von Merkel. Nicht Karneval Laschet, nicht Baerbock aus Hannover, Hannover ist schließlich nicht Norddeutschland, sondern einen Norddeutschen, einen aus Hamburg. Unabhängig von der Politik ist das gut und sollte allen eine Lehre sein, die jetzt eventuell von einem Bayer träumen.
Hallo und Hufbosse, hier ist Bülent Ceylan. Und was mir heute bei der Wahl aufgefallen ist, dass es natürlich sehr, sehr knappes Ergebnis ist. Und ich habe so das Gefühl, dass die Angela noch bis nächstes Jahr regieren wird, weil die anderen Parteien sich nicht entscheiden können, wie sie koalieren. Also wartet's ab, die Angela macht noch weiter. Ob ihr wollt oder nicht, wir schaffen das.
Hey Micky und Apokalypse Filter Café, Leute, hier ist Orion Merz und ich bin ehrlich gesagt erstmal erleichtert, dass der Wahlkampf vorbei ist, auch wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen losgehen. Ich finde es ein Wahlergebnis, auf das sich niemand freut und mit dem sich niemand freuen kann. Und dass Deutschland jetzt an der Zitze der FDP hängt, ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Deshalb schauen wir mal, was da die nächsten Wochen passiert. Es ist trotzdem sehr aufregend und ich bin immer noch angespannt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht, weil es unsere Zukunft ist. Egal. Bis dann.
Hey, mein Name ist Katrin Bauerfeind und ich würde sagen, ja, da hat der Wähler der Politik hier ein fröhliches Viel Spaß bei der Regierungsbildung zugerufen und Armin Laschet hat gleich zurückgeschrieben, mir ist es egal, ich mach's. Offenbar völlig Wurst, wie die Wahl wirklich ausgeht. Das heißt, bei der CDU-CSU ist man, glaube ich, ziemlich am Limit. Und dann fand ich sehr auffallend, dass die Grünen tatsächlich nur 2 Prozentpunkte mehr geholt haben als die FDP, die ja im Wahlkampf eigentlich gar keine Rolle gespielt haben.
Hallo, ich bin Anja Meyer, politische Korrespondentin aus Berlin vom Weserkurier. Was ich interessant fand an dem Abend war, dass Grüne und FDP sich zusammensetzen wollen. Man kann ja irgendwie unzufrieden sein mit allem Möglichen. Wer ist Erster, wer hält sich für den Ersten? Aber dass die beiden, um die es geht, sich verständigen wollen, das finde ich erstmal ziemlich ermutigend für die Koalitionsverhandlungen.
Einen wunderschönen guten Abend, Micky, Donny hier. Wie du ja weißt, bin ich gerade ein paar Tage in Lissabon und wie vermutet, kam ich jetzt tatsächlich heute leider nicht dazu, die Wahl intensiv zu verfolgen, sodass ich jetzt hier an dieser Stelle leider keine Analyse abgeben kann. Aber ich kann dir sagen, dass die Dorade, die ich gerade gegessen habe, eine gegrillte Dorade, hervorragend geschmeckt hat. Dazu gab es ein Vino Verde. Und ich habe dann noch ein bisschen über die Stadt geschaut und morgen geht's zurück nach Berlin. Und ja, war lecker. Tschüss.
Hey Leute, hier ist Özcan Kosa. Ich habe mir die Bundestagswahl angeguckt und es ist eigentlich so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Die SPD liegt vorne, Olaf Scholz dreht jetzt wahrscheinlich richtig hohle, geht jetzt erstmal seinen ersten Staatsbesuch in die Türkei und lässt sich Haare einpflanzen, macht richtig Party für die CDU. Harte Schlappe, aber ich habe mich gefreut, dass die Grünen sehr weit gekommen sind und dass die AfD verloren hat. Aber die anderen mischen halt irgendwie noch mit. Bin jetzt echt gespannt über die Koalition. Ich glaube, das ist jetzt das Interessanteste. Aber an sich war das für mich so ein ja, leicht vorhersehbares Ergebnis. Das ist Özcan Kosas Meinung zur Bundestagswahl. Vielleicht auch vorhersehbar, aber interessant.
Hallöchen, hier ist die Lu und mir sind 2 Sachen im Kopf geblieben jetzt von diesem Wahlabend. Und zwar zum einen, dass ich es sehr spannend finde, dass dort eine neue Generation von ErstwählerInnen viel FDP und viel Grüne gewählt haben. Und zum anderen, ich die Worte von Jan Korte sehr deutlich und irgendwo auch erfrischend fand, zu sagen, für seine Partei ist es ziemlich beschissen gelaufen. Und genau diese Deutlichkeit, die fehlt mir manchmal und das hat mir heute Abend sehr gut gefallen.
Hallo, mein Name ist Klaas Häufer-Umlauf. Es ist 19.25 Uhr am 26.09.2021. Ich bin völlig unterwältigt von den bisherigen Geschehnissen dieses Wahlabends. Ich weiß ja auch nicht, was ich gedacht habe, was passieren wird, aber es kann doch nicht sein, dass wir das jedes Mal, also was heißt wir, also so diese magische Kraft, die über Wählerinnen und Wählern liegt, offenbar, auch Leute, die sich gar nicht kennen, die irgendwie dann dafür sorgen, dass es dann doch wieder so, ja, irgendwie so unspektakulär deutsch ausgeht, dass man denkt, ja, große Koalition ist sogar auch noch möglich und alles andere dauert 100 Jahre. Ach, irgendwie fühle ich mich emotional ausgebremst von diesem Sonntag. Ich falle jetzt in einen traumlosen Schlaf und harre der Dinge. Vielleicht kann mir ja Miki dann erklären in den nächsten Tagen, was ich da gesehen habe oder wie ich das einzuordnen habe. Der kennt ja sehr viele schlaue Leute bei im Spiegel oder bei der Süddeutschen oder bei der Zeit und so. Mit denen raucht er viel Parisienne und sitzt in den Kaffeehäusern. Vielleicht kann der mir dann ja über diesen Kanal so ein bisschen zuteil werden lassen, was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Aber ich persönlich, ich bin so ratlos, wie man als ProSieben-Moderator sein sollte.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger. Und das Welcome to my G-Spot. Ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein, habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? Bei Holz, so Klamottenholz.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.